Mythos Mann. Ein Podcast des Buddenbrookhauses Lübeck. Folge 2. Thomas Mann war schwul. Für alle, die sich mit Thomas Mann beschäftigen, war 2025 ein besonderes Jahr. Sein 150. Geburtstag sorgte dafür, dass nicht nur Jubiläen, Lesungen und Ausstellungen präsentiert wurden, sondern auch eine ganze Welle an Neuerscheinungen. Auffällig ist, wie viele dieser Bücher sich ausgerechnet mit einem Thema beschäftigen, das lange Zeit eher am Rand stand: seiner Sexualität. Die neue Biografie von Tilman Lahme widmet dem Thema deutlich mehr Raum als frühere Lebensbeschreibungen. Matthias Lohre geht in Teufels Bruder auf die engen, manchmal irritierend intensiven Männerfreundschaften und fiktive Verlobungen der frühen Jahre ein. Kerstin Holzer zeigt in Thomas Mann macht Ferien, wie auch im privaten Umfeld und in der Sommerfrische immer wieder beiläufig Andeutungen, Blicke und Spannungen auftauchen. Und Oliver Fischer verfolgt in Man kann die Liebe nicht stärker erleben die Beziehung zwischen Thomas Mann und dem Maler Paul Ehrenberg. Eine Beziehung, die wie kaum eine andere die Frage aufwirft, wie nah Freundschaft und Begehren bei Thomas Mann beieinander lagen. Diese Bücher und viele weitere befeuern 2025 aufs Neue eine Debatte, die eigentlich schon seit Jahrzehnten, seit Veröffentlichung der ersten Tagebücher 1975, Es kenne mich die Welt, aber erst wenn alle tot sind, im Raum steht. War Thomas Mann schwul? Oder ist das ein Mythos, der seinem Werk und seiner Person sogar im Weg steht?
Dieser Frage wollen wir doch heute mal auf die Spur gehen, Britta. Vielleicht beginnen wir mal damit, dass, wenn man diese Frage stellt, man eigentlich gleich immer zwei Fragen stellt, nämlich die nach der Biografie Thomas Manns, die ja auch beantwortet wird, zumindest von manchen Autorinnen, aber auch die nach den Figuren von Thomas Mann, die ja auch solche Aspekte tragen. Vielleicht beginnen wir mal mit der Biografie bzw. mit Matthias Lohre, der zum Anfang dieses Jubiläumsjahres ein Buch vorgelegt hat, in dem er nach dem jungen Thomas Mann forscht oder wie er selber sagt: Mich interessiert der junge Thomas Mann, bevor er Thomas Mann wurde, unsicher, verletzlich, voller Sehnsucht und völlig überfordert davon, was da plötzlich in ihm passiert. Die historischen Quellen geben Hinweise, aber die inneren Bewegungen, die muss die Literatur ausleuchten. Und genau das tut er eigentlich. Er erfindet sogar fiktive Verlobungen, um das einmal auszuleuchten. Was hätte denn sein können in dieser Zeit?
Ja, und im Kontrast dazu muss man aber sehen, dass Tilman Lahme eine neue Thomas-Mann-Biografie geschrieben hat, ja, wo er die Geschichte eines Mannes erzählt, der nicht lieben darf. Jedenfalls keine Männer. Und er fragt sich, durfte er nicht, konnte er nicht, wollte er nicht? Und Tilman Lahme zeigt in seinem Buch auf, dass Thomas Mann in seinen Lübecker Jugendjahren sich seiner verwirrenden Liebe zu Menschen des eigenen Geschlechts bewusst geworden war. Dazu muss man sagen, er hatte in seinem Schulfreund Otto Krauthoff sowas wie ein Partner in Crime, denn dieser enge Freund von ihm war auch homosexuell. Die beiden waren kein Paar, aber die beiden haben die Last der Homosexualität gemeinsam getragen, jeder für sich. Und sie haben überlegt, wie sie davon loskamen. Und das Buch von Tilman Lahme zeigt, wie die Homosexualität oder die Neigung Thomas Manns sein Leben, sein Leiden und auch sein Schreiben geprägt hat. Und dafür schaut er sich die vorhandenen Quellen wie Briefe und Tagebücher sehr genau an und stellt fest, dass das, was bisher herausgegeben wurde, teilweise gekürzt worden ist. Denn die Tochter Erika Mann als erste Briefherausgeberin, als auch der Biograf Peter D. Mendelssohn, die haben Kürzungen in den Quellen vorgenommen, um Thomas Mann positiver dastehen zu lassen. Und Widersprüchliches wurde dadurch vermieden. Und diese Widersprüche, die zeigt Tilman Lahme hier nun sehr genau auf in der Biografie. Und das macht diese Biografie zu wirklich was sehr Besonderem, denn es sind die ganzen Quellen nun dargelegt.
Während Lohre also Atmosphären schafft, konzentriert sich Oliver Fischer in seinem Buch über Thomas Mann und Paul Ehrenberg auf die emotionale Dokumentarlage. Tagebücher und Briefe. Er rekonstruiert daraus die wohl intensivste Liebeserfahrung im Leben Thomas Manns. Und das konsequent quellenkritisch, weniger literarisch, empathisch und so sachlich wie möglich.
In seinem Buch »Man kann die Liebe nicht stärker erleben« schaut Oliver Fischer genau auf eine bestimmte Phase in Thomas Manns Leben. 1899 trifft Thomas Mann in München auf Paul Ehrenberg und pflegt in den nächsten Jahren eine sehr intensive Freundschaft mit dem Studenten der Tiermalerei. Dabei steht nicht im Mittelpunkt, ob Thomas Mann und Paul eine Liebesbeziehung hatten, sondern eher Thomas Manns emotionales Problem mit der Situation, denn er konnte seine Gefühle nicht ausleben, er konnte sich nicht outen. Und hinzu kam noch, dass Paul Ehrenberg, leider wie viele Männer, in die Thomas Mann sich verliebt hat, heterosexuell gewesen ist. Und nicht nur das, Paul Ehrenberg war auch ein Frauenheld, er war ein wahrer Partyman.
Und jetzt das Gegenbild, die Ehe.
Ja, dazu ziehen wir einmal Kerstin Holzer noch zu Rate, die auch in diesem Jahr ein Buch vorgelegt hat, Thomas Mann macht Ferien, heißt es. Und es geht doch um eine sehr lebensnahe Darstellung, nämlich um das Chaos, die fünf Kinder, die Routinen. Und da ist Katja eigentlich gar nicht wegzudenken. Holzer formuliert das selber. Katja wusste sehr früh, dass Thomas mit seiner Sexualität rang. Aber sie verstand ihn auf eine Weise, die ihn stabilisierte. Sie war seine Partnerin, seine Vertraute, die erste Leserin seiner Texte. Und vieles von dem, was Thomas Mann in sich bekämpfte, hat diese Ehe aufgefangen. Es ist also eigentlich das Gegenstück zu der Liebelei mit den jungen Männern, die ihn irgendwie im Stich lassen, will man schon sagen, und Frauenhelden sind. Katja steht an seiner Seite, sowohl beruflich als auch privat. Und das ist doch das, was die Forschung das offene Geheimnis nennt. Also eigentlich ist es immer ein bisschen ein Dazwischen. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Beides zugleich. Und wie es in der Literatur funktioniert, das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an.
Wenn wir über Thomas Manns eigene Sexualität sprechen, führt das fast zwangsläufig zu der Frage, wie sie sich in seinem Werk spiegelt.
Nach Labe ist Tonio Kröger die erste radikal autobiografisch grundierte Erzählung. Das beruht auf der Aussage von Thomas Mann, der einem Freund schrieb, näher könne man ihm persönlich nicht kommen, als wenn man diese Erzählung lese. In Tonio Kröger übersetzt Thomas Mann erstmal sein homosexuelles Begehren in Literatur und setzt seiner ersten großen Liebe im echten Leben, das war sein Schulfreund Armin Martens, ein literarisches Denkmal. In der Erzählung Tonio Kröger heißt es, die Sache war die, dass Tonio Hans Hansen liebte. Diese Sätze sind 1903 ein Wagnis, da Homosexualität unter Strafe steht und zu gesellschaftlicher Ächtung führt. Daher verliebt sich Tonio im nächsten Kapitel in ein Mädchen, um die Gefühlsverwirrung des jungen Tonio zu zeigen und gleichzeitig nicht als verdächtig homosexuell abgestempelt zu werden.
Und damit sind wir bei Der Tod in Venedig, jener Novelle, in der die Homoerotik offen zutage tritt, nämlich in Form der Päderastie.
Die Päderastie darf man natürlich nicht mit Pädophilie verwechseln. Es geht da um etwas historisch Anmutendes, also die Verbindung zwischen Eros und Thanatos. Und genau das ist, was der Held Gustav von Aschenbach da erlebt, der sich in den 14-jährigen Taccio verknallt und ihm auch durch Venedig folgt. Und wie endet diese letzte Liebe eigentlich? Ja, ganz tragisch im Tod. Es geht also viel mehr um Maskerade als um die wahren Empfindungen.
Während Tod in Venedig also eine Liebe zeigt, die an ihrer eigenen Unmöglichkeit scheitert, geht Die vertauschten Köpfe von 1940 einen völlig anderen Weg.
Einen besonders aufregenden und spannenden, nicht nur, dass die Erzählung bei Thomas Mann so ein bisschen aus dem Raster fällt, weil es eigentlich eine indische mythologische Erzählung ist, sondern auch, weil wir hier die Sonderform der Dreieckskonstellation haben, zwei Männer und eine Frau. Eigentlich verhandelt der Text, dass die beiden Männer sich um die Frau, also um sie da streiten. Doch wenn man die Frau mal ausklammert, wird es auch interessant. Mit dem Queer Reading und der erotischen Ironie kann man nämlich dann eine Geschichte lesen von zwei Männern, die sich eigentlich begehren. Das fällt ganz am Anfang des Textes schon auf, wenn sie gemeinsam baden. Aber auch die Tempelszenen, in die sie reinschreiten, sie töten sich füreinander schon symbolisch. Und das wird im Ende zusammengeführt durch den erotischen Doppelmord, der dann vollzogen wird.
Also wenn man diese drei Texte nun nebeneinander legt, dann sieht man, wie Thomas Mann die Homoerotik seines Werkes nie als eindeutige, einfache Bewegung erzählt. Sie ist immer gebrochen, immer gefährdet, immer verknüpft mit der Frage, wie viel Wahrheit verträgt die Liebe? Bevor wir zu den aktuellen Begriffen wie Identität oder Queer kommen, lohnt sich nun ein Blick auf die vielleicht aufschlussreichste Quelle überhaupt. Thomas Manns Tagebücher. Eines der eindrücklichsten Dokumente ist sein Rückblick auf seine Liebe zu Paul Ehrenberg. In einer späteren Notiz schreibt Mann schlicht, aber erschütternd klar: Ich habe ihn geliebt und es sei etwas wie eine glückliche Liebe gewesen.
Noch schonungsloser geht Thomas Mann eigentlich vor, wenn er über sein eigenes körperliches Begehren spricht in Bezug auf Katja. So haben wir am 23. Juni 1919 eine Notiz von ihm: Trotz lebhafter Begierde habe das Organ ihn im Stich gelassen, sodass es nicht zum Beischlaf kam, sondern er ante Porters ejakulierte. Weiter geht es 1949, auch da notiert er noch einmal: viel leidende Begierde über erotische Begeisterung im Streit mit der Einsicht in ihr Illusorisches. Über das alles bekennen zu schreiben, würde mich zerstören. Und doch tut er es, und deswegen haben wir dann am 24.11.1915 nochmal einen letzten Eintrag, in dem er sich fragt: Das Sexuelle, die Affären mit den diversen Herren, mir eben doch unbegreiflich. Wie kann man mit Herren schlafen? Wir haben in die Literatur geblickt, haben etwas über die Figuren und ihre Homoerotik, Homosexualität, Päderastie erfahren. Wir haben in die Tagebücher geschaut. Thomas Mann spricht über sein eigenes Begehren, sowohl in Bezug auf Katja als auch die Herren. Jetzt wollen wir uns noch einmal über ein neueres Medium Gedanken machen. Anfang dieses Jahres gab es einen Film. Britta, möchtest du uns darüber etwas verraten?
Es gab einen Film, der hieß Die Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann. Und das ist eindeutig keine Literaturverfilmung. Also keine Verfilmung von Felix Krull, sondern das ist eine Verfilmung, die sich auf Tagebücher und auch literarische Zitate bezieht. Also im ganzen Film spricht Thomas Mann, man weiß aber nicht genau, ist es jetzt ein Tagebuchzitat oder ist es etwas aus dem Felix Krull vielleicht. Und der Hauptdarsteller, den wir die ganze Zeit im Film sehen, trägt auch teilweise sehr extravagante Kostüme, muss man sagen. Stellt also eine Figur dar, die man ja mit gutem Gewissen als queer bezeichnen kann, nicht eindeutig geschlechtlich einfach irgendwie identifizierbar. Es ist halt einfach eine ganz neue Herangehensweise an Thomas Mann und sein Leben und ja, seine Queerness, muss man hier in diesem Fall einfach sagen.
Wenn wir schon beim Thema Queerness sind. Ich habe mich Anfang des Jahres mit Lara Marie Kainz über queeres Kostümdesign unterhalten, die Kostümbildnerin zu dem Film war. Also wer sich dafür interessiert, sie hat sich damit beschäftigt, wie wird denn von der Thomas-Mann-Klamotte, und es gab Vorbilder dafür, dann ein queeres Kostümdesign für einen modernen Film. Sehr interessantes Thema. Jetzt wollen wir doch einmal noch einen Abschluss finden gemeinsam, und dafür möchte ich gerne nochmal das Ästhetische in den Fokus rücken. Das Ästhetische des Begehrens, das ist doch etwas, das Thomas Mann in seiner Literatur immer wieder in den Fokus stellt. Und dann heißt es bei ihm: Er liebte den Knaben, er durfte es sagen, denn die göttliche Leidenschaft, die höchste, die reinste, die seligste, war in ihm aufgegangen.
Wenn wir uns nun dem Thema Sexualidentität nähern, wird klar: Thomas Mann spricht nie von Homosexualität. Er schreibt von Zuneigung, Rührung, Bewunderung, Freundschaft, Neigung, ästhetischem Genuss, Eros.
Der Begriff Neigung, da wollen wir vielleicht einen Moment verharren zusammen. Was heißt das eigentlich, Neigung? Wir versuchen das nochmal mit Thomas Manns Tagebuch, nämlich aus den 20er Jahren. Und da schreibt er über die Sexualität mit seiner Frau: Zweifellos ist reizbare Schwäche infolge von Wünschen vorhanden, die nach der anderen Seite gehen. Wie wäre es, falls ein Junge vorliege? Es bleibt also die Frage im Fokus: Was hätte denn sein können? Die Kategorie, die wir dafür jetzt ausgewählt haben, ist der Begriff queer. Der passt aus verschiedenen Gründen. Einmal ist queer, man kann es auch ganz anders aussprechen, quer sagen, bekannt für seine Dualismen. Wir versuchen das mal. Nicht heterosexuell ist Thomas Mann, aber es gab auch kein modernes Coming Out.
Nicht offen schwul, aber homoerotisch geprägt.
Nicht identitär, aber von festen Neigungen bestimmt.
Nicht frei, aber auch nicht ganz verborgen.
Was bleibt, ist der Raum der Mehrdeutigkeit, des Dazwischen, des Nicht-Eindeutigen. Queer ist hier also keine Selbstbezeichnung, sondern eine Interpretationskategorie. Bleibt es also nicht vielleicht jedem selbst überlassen, die Frage zu beantworten, war Thomas Mann nun schwul oder nicht? Wir bleiben bei der Antwort, er war sicher queer.
Wenn wir also von Manns Homoerotik sprechen, dann sprechen wir nicht nur über ein Thema, sondern über ein ganzes System von Begriffen. Und erst wenn wir sie nebeneinander legen, Homoerotik, Päderastie, Neigung, Freundesliebe, Identität, wird sichtbar, warum das Ergebnis nicht homosexuell heißt, sondern queer. Weil es Räume öffnet, aber nicht festschreibt. weil es Vieldeutigkeit zulässt, statt Eindeutigkeit zu verlangen. Und weil es genau diese Vieldeutigkeit ist, die Thomas Manns Werk so modern macht.